Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Medien und Politik beschäftigen uns dieser Tage und deswegen ist es gut, mal Zeit nachzufragen. Er studierte Publizistik und Politikwissenschaften und er ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Walter Hämmerle.
Danke für die Einladung.
Walter, jetzt bitte stell dich unserer Podcast-Community mal kurz selber vor.
Ja, hallo. Das Interessanteste ist vielleicht die Reihenfolge Publizistik, Politikwissenschaft, die eigentlich umgekehrt ist. Und ich hatte großes Glück, nicht als Taxifahrer zu enden, sondern habe es irgendwie geschafft, in einen wirklichen Beruf hineinzukommen. Hatte einen kurzen Stint in der aktiven Politik, im Hintergrund von aktiver Politik, bin dann in den Journalismus.
Jetzt mach mal Hoffnung, mein Sohn studiert auch Politikwissenschaften, also ist das
wenn
so schlimm?
Wenn man es ernst meint und wirklich will, dann kann man jedes Studium studieren. Die Gefahr ist, dass man es auf die lockere Schulter nimmt, irgendwie einen Abschluss schafft und dann nichts wirklich gut kann. Und das ist die große Gefahr. Man soll studieren das, was man am liebsten macht und auch wirklich Leidenschaft dafür entwickelt, aber ja nicht sagen, ah, da kriege ich leicht einen Schein, da kriege ich leicht einen Titel und danach steht man echt mit leeren Händen da.
Die aber du hast ja noch ein Magisterium bekommen, das ist ja Hetter Bachelor, das ist ja noch mehr abgeschwächt.
Ja, ich bin sogar Doktor. Wahnsinn. Kann man sich davon aber auch nichts kaufen. Ich bin jetzt Leiter der Innenpolitik der kleinen Zeitung, der zweitgrößten Zeitung des Landes, vor allem in Steiermark, Kärnten aktiv, sitze aber in Wien. Wie ich hoffe, dass man es noch hört, ich bin Vorarlberger von Geburt und Leidenschaft, also hohe miteinander. Versuche aber Hochdeutsch zu sprechen und glaube, kann das auch ganz gut. Hobbys, mache ganz gern Sport. Leidenschaftlich Fußball und Fechten.
Echt?
Das Sportfechten, nicht das akademische Fechten, muss man dazu sagen, nicht das Burschenschafterfechten, sondern der total leidenschaftliche, wunderbare Sport des Degenfechtens seit 45 Jahren. Bin jetzt seit 35 Jahren bald in Wien, werde aber nie zum Wiener, obwohl die Stadt fantastisch ist.
Und irgendwann gehst du ins Ländle zurück. Oder jeder Vorarlberger, der da ist, will irgendwann wieder heim.
Ja, aber das wird sich irgendwie nicht mehr ausgehen, weil einfach zu viele Wurzeln gekappt sind. Jetzt quasi Wochenend Niederösterreicher, Wochenend Weinviertler. Also es wird wohl irgendwo was dazwischen sein. Die Stadt ist fantastisch, das Land ist fantastisch. Schauen wir mal, was
passiert. Und dazwischen schreibst du auch noch. Du hast so eine kleine, man könnte schon sagen, so eine Streitschrift, oder? Ist es ja in Wahrheit. Die unreife Republik zum Zustand Österreich. Du hast so eine Streitschrift verfasst. An wen richtet sich die? Warum? Erzähl uns mal ein bisschen was drüber.
An ein interessiertes Publikum. Triggerwarnung an alle, die glauben, mit Büchern reich werden zu können. Ist es nicht, außer man hat das Genie und das Glück und was auch sonst, an Bestseller zu schreiben. Finde es aber immer wieder interessant, nach dem Schreiben, der mein Hauptberuf ist, oder mein vordringlichster und einziger Beruf ist, sich immer wieder mal eine Zeit rauszunehmen und die Gedanken ein bisschen strukturierter zu machen. Tageszeitungsjournalismus, das ist ein 24-Stunden-Hamsterrad, wo man extrem getrieben ist zu allem und viel und wenig zu schreiben und sich dann einmal ein bisschen Zeit zu nehmen und ein paar Schritte zurückzugehen, die eigenen Gedanken zu ordnen, das, was man eigentlich tagtäglich macht, versucht zu strukturieren, zu ordnen, zu interpretieren, einen roten Faden zu finden, was passiert da eigentlich mit unserer Gegenwart, wie sind die Wurzeln in der Vergangenheit, was könnte ja Zukunft bringen, ohne die Behauptung der Wahrheit oder quasi allwissenden Müllkomposthaufen.
Aber dann sagen uns jetzt einmal, was kennzeichnet denn so eine unreife Republik? Was ist das?
Den eigenen Staat nicht wirklich ernst zu nehmen, das extrem ernste Geschäft des politischen Gestaltens, des Organisierens von Mehrheiten, des Menschen zu überzeugen von einem richtigen Weg, quasi als Spiel zu betrachten und diese Phase, die wir uns in den letzten Jahrzehnten gegönnt haben, hat uns jetzt, wo wirklich ernste Zeiten, existenzielle Fragen von Krieg um Frieden, Leben und Tod, Pandemie, Ukraine-Krieg, Teuerungsschübe, geopolitische Spannungen, Kriegsängste, Handelskriege, Zollkriege erreicht haben, völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt werfe ich niemanden vor, schon gar nicht unserer Generation, die in beispiellosem Sicherheit und Wohlstand aufgewachsen sind. Woher sollte diese Generation Medienmenschen, Manager, aber auch Politiker es gelernt haben, solche existenzielle Fragen quasi sich mit denen auseinanderzusetzen und Entscheidungen links, rechts, ja, nein, geradeaus oder zurück, stehen bleiben, zu treffen. Das ist eine unglaubliche Verantwortung und wir haben das als Gesellschaft verlernt. Aber das müssen wir wieder lernen. Es geht um unendlich wichtige Fragen, um die Sicherung unseres Wohlstands, um die Sicherung unserer Sicherheit. Mhm. Und Österreichs Politik hat sich selbst nicht ernst genommen, hat es vermittelt, das auch den Wählerinnen und Wählern. Die revanchieren sich mit einem Misstrauensvorschuss.
Ja.
Und da sind wir jetzt.
Da sind wir jetzt. Und wenn man zurückschaut, ich habe gesehen, auf der Seite 19 deines Buches findet sich eine Referenz auf die Wiener Zeitung. Und es geht tatsächlich zurück. Also so, ich glaube, die wichtigste Gazette, du hast geschrieben 1789, also lange her. Was haben denn die Medienbetreiber auch falsch gemacht, dass es zum Beispiel so eine Zeitung nicht mehr gibt? Also ich meine, es ist ja nicht nur eine Frage von Reife überhaupt, sondern auch so diese vierte Macht im Staat, das muss man ja auch zum Teil ein bisschen den Medien umhängen.
Nach wie vor offene Wunde. Ich war in einem vorigen Leben auch lange Jahre, mehr als 20 Jahre bei der Wiener Zeitung, zuletzt auch deren Chefredakteur, eine große Ehre. Das ist, wer es nicht weiß, die älteste Tageszeitung der Welt gewesen, Wahnsinn. Gegründet 1703. Und warum ich die Zeitung dort erwähne, ist 1789, ein epochales Datum, das Jahr der Französischen Revolution, die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte. Und wie sind die nach Österreich gekommen, diese Menschenrechte? Auf der Seite 4 der halböffentlichen Wiener Zeitung, wo es damals natürlich Zensur
Wirklich?
Gab.
Okay.
Aber wie damals auch wiederum, nicht einmal die Mächtigen nehmen sich selbst richtig ernst und ihren Job. Die hat damals nur Außenpolitik interessiert und die ersten 2-3 Seiten der Zeitung und den Rest dieses Blattes haben die Zensoren gar nicht richtig durchgeschaut. Mhm. Und ab Seite 4 hat die damalige Wiener Zeitung die gesamte, in mehrmaligen Ausgaben, also in aufeinanderfolgenden Ausgaben, die gesamte Erklärung der Menschenrechte des französischen Nationalversammlung damals nach Österreich in die damalige Monarchie gebracht, für jedermann zu erwerben und zu lesen. Und dort stand natürlich, der Mensch ist gleich, der Monarch ist nicht von Gott gesegnet und von Gott berufen, eine totale Herausforderung der Mächtigen. Und sie haben das in der halböffentlichen Wiener Zeitung damals einfach übersehen und damit quasi die Bekanntmachung gemacht. Das heißt, dieses Nicht-Ernstsein in dieser kleinen Anekdote betrifft alle.
Auch den Souverän, den sie ja letztlich da unmittelbar betroffen hat. Du, jetzt sind wir gerade, wenn wir über Wien reden, dann haben wir natürlich immer dieses Unglaublichen, diesen Wind in den Segeln der Mercer-Studie, mehrfach zur lebenswertesten Stadt gekürt worden zu sein. Warum können die Wiener und Wienerinnen vielerorts, so sehr sie ihre Stadt natürlich mögen, aber diesen Befund nicht total teilen? Da gibt es ja offenbar immer einen Unterschied in der Betrachtung.
Ja, Wien hat jetzt 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, ein unglaublicher Wachstumsschub die letzten 10, 15, 20 Jahre. Mhm. Wer es nicht weiß, kann es kaum glauben. Bis in die Anfang der 90er Jahre war Wien eine Stadt grau in grau, sterbend, weil keiner mehr nach Wien gezogen ist. Der Eiserne Vorhang hat Wien abgeschottet von seinem natürlichen Hinterland. Man hat nichts mehr investiert in die Infrastruktur, sind dann aufgehört, Wohnungen zu bauen, weil die Vorhersagen einfach waren, wir werden weniger und wir werden immer älter, also müssen wir die Stadt so organisieren als schrumpfende Stadt, wie die Murmürzfurche oder Judenburg oder diese kleinen mittleren Städte, die in peripheren Gebieten dieses Schicksal haben. Und die Geschichte hat einen völlig anderen Kurs genommen. Wien ist enorm jung geworden, ist das jüngste Bundesland jetzt, wächst enorm und das sind natürlich Wachstumsschmerzen, die man jetzt haben, auch durch die enorme Zuwanderung natürlich. Da ist auch der Hotspot für Zuwanderung und es sind nicht immer die Besten und die Gebildetsten, die kommen, sondern natürlich sehr viele Menschen, die irregulär nach Österreich gekommen sind. Und das verändert die Stadt, soziologisch, demografisch, wenn man am Reumannplatz aussteigt, aber auch in Margareten, in der City, man hört alles und am wenigsten fast Deutsch, ganz viel Bundesdeutsch, aber viel Russisch, viel Arabisch, viel Türkisch, viel Serbisch, Kroatisch, viel, viel Englisch, weil natürlich das die Sprache der Jungen ist, die aus verschiedenen
internationalen
Nationen zu uns
Schulen
kommen
auch, ja.
Und das nicht mehr alle fühlen sich quasi in dieser Stadt quasi, haben ein Heimatgefühl. Mhm. wenn sie hier aufgewachsen sind, hier älter geworden sind und jetzt sich umblicken, anstatt Würstelständen gibt es Kebabstände, anstatt gut bürgerliche Küche gibt es Pizzeria und Chinese Food und. Und sehr viele betrachten das als Bereicherung und sehr viele als eine Belastung. Mhm. Und was der Staat einfach sorgen muss, ist für Sicherheit, für eine funktionierende Infrastruktur, für Chancen für jedermann, für Law and Order, eine ganz zentrale Kategorie. Mhm. Und das muss die Stadt managen, das muss die Republik managen, weil es gibt natürlich auch andere Wachstumsphasen, Wachstumszentren in diesem Staat, Graz, Linz, Salzburg, das Rheintal, Innsbruck, alle kleineren Metropolitanregionen, klingt so groß in Österreich. Die einzige richtige Stadt ist natürlich Wien, ist Wien und der Großraum Wien. Aber trotzdem, diese Phänomene sind nicht auf Wien beschränkt. Und das ist ein Belastungstest und ein Stresstest, weil wir uns als Staat und als Gesellschaft radikal verändern. Und wir sind es nicht gewohnt, so schnelle Veränderungen zu haben. Mhm. Und eben nicht nur vor der eigenen Haustür, bei den eigenen Nachbarn, im eigenen Grätzl, sondern die ganze Welt dreht sich sehr viel schneller, wie wir mental und politisch quasi hinterherkommen.
Also das heißt, Wachstumsschmerzen, das ist ja in Ordnung, wenn man sagt, na gut, wachsen ist ja grundsätzlich was Gutes, wenn man sagt, irgendwann bist du erwachsen. Aber die Frage ist, wenn man dann so viele auch abhängt, die sich nicht mehr zu Hause fühlen, dann ist es natürlich so die Geschichte, also erwartest du, dass irgendwann die Mercer-Studie uns anders um die Ohren fliegt? Weil bis jetzt waren wir in den letzten Jahrzehnten immer sehr verwöhnt.
Naja, wir haben die FPÖ auf Platz 1 bei bundesweiten Wahlen, wir haben sie auf Platz 1 bei der EU-Wahl gehabt, wir haben sie auf Platz 1 in der Steiermark. Sie wird nicht Platz 1 bei der kommenden Wien-Wahl erobern, aber sie wird sich vervierfachen, auch weil der Absturz vor 5 Jahren natürlich so gigantisch auf 7%, glaube ich, gekommen ist. Also da ist enormes Wachstumspotenzial, aber die Stadt Wien hat eine strukturell linksliberale Mehrheit. Das heißt, eine starke SPÖ, die auch nicht rat, die wird schon ordentlich verlieren, aber nicht gefährlich viel verlieren. Und mit Neos, Grünen, auch ÖVP, wird es immer eine Mehrheit gegen die FPÖ in dieser Stadt geben. Das ist in anderen Bundesländern anders. Aber die SPÖ Wien ist in einem Ausmaß ident mit den Machtstrukturen dieser Stadt, mit den Verwaltungs- und politischen Entscheidungsstrukturen, auch der stadtnahen Wirtschaft. Mhm. Da ist enorm viel Stress und Verantwortung drinnen. Wir erleben eine Budgetkrise. Ja. Das betrifft auch die Länder und Gemeinden. Und die Stadt Wien ist Land und Gemeinde in einem. Das Defizit ist von 2,34 Milliarden Euro. Wird sich auf fast 4 Milliarden nahezu verdoppeln. Mhm. Woher nehmen und nicht stehlen? Mhm. Das sind entscheidende Fragen. Das heißt, auch Wien muss Vorsorge treffen für eine alternde Stadt, eine neue Infrastruktur für diese Menschen aufbauen. Sie hat eine enorme Integrationsleistung zu vollbringen, weil hier der Hotspot für so viele Menschen sind, die neu in dieses Land kommen und nicht immer regulär in dieses Land kommen und nicht die Bestgebildeten, oft völlige Analphabeten sind. Und diese Leute muss man die Basics neu beibringen. Und das aus verschiedensten Weltregionen der Welt. Das ist ein enormer Stressfaktor auch für eine Stadt. Das sorgt für Unmut. Und die Mercer-Studie bezieht sich natürlich vor allem auch auf Management-Persönlichkeiten, die aus anderen Staaten hier für internationale Konzerne arbeiten. Das heißt, was hat für Menschen mit ordentlich viel Geld die beste Lebensqualität? Und Wien, Staatsoper, Donau, ja. Weinberge, ein Kulturangebot.
Es könnte manchmal dann der Sicherheitsfaktor die Mercer-Studie vielleicht mal abschwächen, ja, weil das betrifft natürlich die auch. Aber
wer andere Städte kennt, weiß, dass Wien eine sichere Stadt ist. Das heißt nicht, dass es nicht Messerstechereien gibt. Das irritiert viele Menschen. Zwei Typen geraten aneinander, fangen an zu diskutieren und einer zieht da ein Messer. Beide ziehen ein Messer oder sie holen Verstärkung und alle ziehen ein Messer und noch ein Buffen dazu. Mhm. Das ist verrückt. Da muss der Staat klare Kante zeigen. Da muss auch Mittel und Möglichkeiten bekommen. Da müssen auch die Communities in ihren Gruppen aktiv werden und sagen, Burschen, so geht's nicht. Und wer das Recht verwirkt, quasi die Gastfreundschaft unter Anführungszeichen so mit Füßen tritt, hat, sorry to say, muss in diesem Land nichts zu suchen haben.
Ja. Du schreibst, ich zitiere, zur Demokratie gehört, dass keine Mehrheit Entscheidungen trifft, die von einer neuen Mehrheit nicht wieder rückgängig gemacht werden können, auf Seite 32. Soll wirklich alles wieder rückgängig gemacht werden können, wenn ich jetzt an Todesstrafe, Gesetze, Wiederbetätigung, wie auch immer denke?
Das ist natürlich eine unglaubliche Zumutung. ist die ultimative Zumutung für Menschen, die von gewissen Dingen, Haltungen, Grundwahrheiten überzeugt sind. Und wir haben natürlich eine Pyramide der Wertigkeit. Mhm. Ganz oben oder ganz unten, muss man richtiger sagen, das Fundament sind die Freiheits- und Menschenrechte. Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Aus Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit sind unantastbar. Die sind dem Spiel der Demokratie entzogen, weil wir etwas sind, das eben nicht nur eine Demokratie ist, sondern eine liberale Demokratie. Mhm. Und der liberale Rechtsstaat ist ein antidemokratisches Institut. Dort werden Gesetze gemacht, die sich der Verfügungsgewalt der Mehrheit entziehen. Und das ist natürlich auch eine Zumutung für die Demokratie. Das heißt, das antidemokratische, liberale Prinzip ist eine Rückversicherung gegen die Stimmungen, gegen die Unberechenbarkeit, mhm. auch vielleicht das mitunter in Krisensituationen irrationale einer massenmedialen Stimmungsdemokratie, in der wir heute leben. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Das ist einfach eine nüchterne Tatsachenbeschreibung. Demgegenüber stehen die unveräußerlichen Rechte des Einzelnen und von Gemeinschaften. Das ist das eine. Und daneben, ja, politische Entscheidungen. Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Wie gehen wir mit Migration, Integration? Welche Delikte sollen unter welcher Strafe stehen? Wie organisieren wir unser Zusammenleben? Ja, das muss immer wieder neu verhandelt werden. Und wenn wir so weit kommen, dass die bei einer Wahl unterlegene Minderheit fürchten muss, dass sie nie eine faire Chance hat, zu einer Mehrheit bei der nächsten Wahl zu werden, dann wird die Akzeptanz von demokratischen Wahlen dann darunter leiden. Mhm. Dann haben wir einen strukturellen Widerstand, mhm. Wenn keine Veränderung so möglich ist, das heißt der Glaube, die Vision und auch die Praktikabilität, dass Mehrheiten bei jeder Wahl neu zu erwerben, zu erobern, zu verteidigen sind, das ist die Koessenz, das Kernelement von Demokratie. Und wenn wir bei einer Wahl, die in die Minderheit gekommen ist, den Glauben und die Überzeugung nehmen, dass sie bei fairen Wahlen das nächste Mal eine faire Chance haben, die Mehrheit zu stellen, mhm. dann haben wir eine echte Demokratiekrise.
Ja, weil dann ist auch die Akzeptanz da. Du zuletzt, gerade wenn wir über Stimmungen...
Ich antworte zu lange, oder?
Nein, alles gut. Wenn wir über Stimmungen reden, zuletzt wurden häufig auch die Medien für die Stimmung in Österreich, aber auch in Deutschland verantwortlich gemacht. Deiner Ansicht nach zu Recht? Denn wenn man diese berühmten, viel zitierten 2/3 der Journalisten hernimmt, die Rot oder Grün wählen, hat dann die Meinungsfreiheit eine Schlagseite oder nicht?
Das ist eine wirklich interessante und spannende Frage und ich glaube, sie lässt sich nicht so einfach beantworten. Es liegt in der Natur der Sache, dass Journalisten, Journalistinnen tendenziell liberal gegenüber der Macht kritisch eingestellt sind. Das nennt man dann heutzutage irgendwie links, was ich aber gar nicht glaube. Die Aufgabe des Journalisten ist, der Journalistin ist immer gegenüber den jeweils Mächtigen die Gegenposition einzunehmen, denen auf die Finger zu schauen. Völlig wurscht, wer die Macht gerade in den Händen hält. Das heißt, oder in Interviewform diskutiere ich oder interviewe ich einen Linken, nehme ich eine rechte Position ein oder eine liberale Position ein. Interviewe ich einen Linken oder einen Rechten, stelle ich die Fragen von links. Ich werfe keine Hölzchen oder sowas und ich muss an allen denselben Maßstab quasi an Kritikfähigkeit und Härte in der Interviewführung und auch der journalistischen Auseinandersetzung stellen. Das heißt, diese grundsätzliche im Hinterkopf, wo ist der Haken? Da stimmt irgendwas mhm. nicht. Sich auf die Suche nach den Mängeln des Systems zu machen, das assoziieren wir mit kritisch und in unserem Sprachgebrauch und vielleicht in unserem Lifestyle sind wir dazu übergegangen, dass das irgendwie mit links assoziiert wird. Ja? Das ist, glaube ich, ein Fehler, wenn sich die Medien quasi mit einer politischen Gesinnungsgemeinschaft, mit einer politischen Richtung ins Boot setzen oder mhm. unter die Tuchhand begeben. Das ist, wir könnten nichts Schlimmeres tun. Mhm. Das gibt es immer wieder, aber von allen Richtungen. Und deswegen muss man schauen, dass die Distanz zwischen Politik und Journalismus groß ist. Das ist jetzt ein bisschen
selten. Hat sich der Journalismus auch zu bequem gemacht in den letzten Jahren? Also wenn ich an Dinge denke wie Migration, alle haben es nicht gesehen. In Wahrheit war es im weitesten Sinne runtergebrochen, die Außenpolitik einer Hillary Clinton. Wenn wir über das Budgetloch reden, wir können ja nicht nur über das Budgetloch reden und sagen, da hat uns der und der und der letzte Finanzminister angelogen, sondern da muss man auch ehrlich die Frage stellen, wo waren denn da die investigativen Journalisten, die offensichtlich auch jetzt ganz überrascht sind? Also das geht ja Hand in Hand.
Also ja, bei der Migration war man überwältigt von der Illusion, dass da in Nahost eine demokratische Wende passieren könnte und dort Freiheit, Gleichheit, Demokratie Einzug halten. Das war natürlich eine völlig unhistorische Analyse und dass diese Menschen dann zu uns gekommen sind, hat die falschen Reflexe getriggert. Anstatt dass man sagt, ja, okay, die sind jetzt da, aber wer kommt denn da überhaupt zu uns? Wie würden wir das als Gesellschaft verarbeiten? Kann es sein, dass Menschen ohne staatliche Kontrolle sich aussuchen, wo sie gerne hingehen möchten und gerne leben wollen und das nicht zu 10, zu 20, sondern in den Hunderttausenden und mittlerweile
Millionen? Und
dass
vielleicht nicht alle Zahnärzte sind, ja.
Genau. Also hat es sicher Fehlleistungen und Fehleinschätzungen in der Medienlandschaft gegeben, die uns bis heute und ein paar andere auch noch bis heute in der Glaubwürdigkeit, in der Vertrauenswürdigkeit massiv schaden. Mhm. Beim Budget, um sehr aktuell zu bleiben, sehe ich das anders, weil die Medien haben schon im Frühjahr und im Sommer letzten Jahres, das heißt Monate vor der Nationalratswahl, deutlich gesagt, da stimmt was nicht in diesen Zahlen, haben die Kritik des Fiskalrats sehr, sehr prominent gemacht, unzählige Analysen geschrieben. Die sind halt nur dann quasi quasi nebeneinander gestanden zu den Beteuerungen der damaligen Regierungsparteien. Na, das stimmt alles nicht, wir haben recht. Nicht einmal die EU-Kommission hat attestiert uns Gefahr eines Defizitverfahrens etc. 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 Da haben die Journalisten, der Fiskalrat recht behalten. Mhm. Wer es lesen wollte, wer es wissen wollte, wie es um die Staatsfinanzen steht, der konnte es vor den Wahlen wissen und erfahren. Die Medien haben darüber berichtet. Kann man immer sagen, nicht mächtig genug. Aber wer es wissen wollte, der
also der große Investigativjournalismus einem Magnus Brunner gegenüber jetzt zum Beispiel, also wo man sagt, okay, da ist er on the red chair, on the spot, also den hat es nicht gegeben, weder in der Zeit, im Bild 2 noch sonst wo.
Ja, vielleicht, aber wie gesagt, alle Medien haben diese Kritik und die quasi gesagt, das hält nicht, dieses Budget hält nicht, die Zahlen sind viel, viel schlechter. Das wirklich Überraschende war dann, dass die Länder und die Gemeinden, die traditionell immer einen Überschuss beitragen zum gesamtstaatlichen Budget, dieses Mal quasi auch aufgrund der Regierungsbeschlüsse der letzten Periode, der schlechten Konjunktur natürlich, die Einnahmen nach unten treiben und die Ausgaben nach oben treiben, diesmal so ein geballtes Defizit überfahren haben. Das hat aber, glaube ich, nicht einmal wirklich das Finanzministerium gewusst, weil wir keine Kultur des ständigen Budget-Monitorings haben. Und das wird jetzt auch geändert, dass zumindest quartalstechnisch die Länder und Gemeinden, vor allem die Länder, quasi einen Budgetvollzug, Informationen zum Budgetvollzug übermitteln müssen, damit man da ein Controlling und Screening hat.
Wenn man da so jetzt diese aktuelle Situation anschaut, und da haben wir wirklich so ein paar Brandherde im Land, in der EU und wo auch immer, wenn du dir die aktuellen politischen Geschehnisse ansiehst, ruft es dann eher den Publizisten oder den Politikwissenschaftler in dir auf den Plan?
Die sind eine Person.
Okay, also da gibt es nicht einen, der man sagt, boah, der jault gerade oder der jault.
Nein, das ist das eine, weil ich auch Innenpolitikjournalist bin, auch ein gewisses Faible für internationale Politik habe, auch da zählt auch Wirtschaftspolitik dazu. Das ist das Staunen, die Neugierde, welchen Haken die Geschichte schlägt. Auch das Einordnen, was ist jetzt wirklich historisch und was ist einfach nur ein Ausschlag. Jede Generation hat für sich genommen das Gefühl, dass sie in Ausnahmezeiten lebt und die wenigsten Generationen leben dann tatsächlich in Ausnahmezeiten. Das heißt, wir haben auch kein gutes Gefühl, quasi uns selbst einzuschätzen in einem langen historischen Verlauf. Ja? Wir glauben atemlos, wir erleben permanent Weltgeschichte. Das haben wir mit der Pandemie tatsächlich. Das haben wir auch mit dem Ukraine-Krieg tatsächlich.
Das tun wir auch mit der Friedenszeit tatsächlich.
Das tun wir, aber natürlich nicht wahrnehmbar. Mhm. Sondern das sind dann die stillen Phasen der Kontinuität, wo relativ wenig passiert, eine Frozen History quasi sozusagen. Aber auch, wir erleben sicher mit Donald Trump eine Figur, die Politik nachhaltig verändern wird. Jetzt gar nicht so sehr inhaltlich, sondern in der Art und Weise, wie er Politik managt, wie er Politik kommuniziert, wie er es inszeniert. Das ist gekommen, um zu bleiben. Da hat er ein neues Role Model entwickelt und an dem wird sich die stimmungsgetriebene Massendemokratie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neu ausrichten. Davon bin ich überzeugt, bis das dann zum Pendel irgendwann wieder in die Gegenrichtung schlagen wird. Aber noch ist es voll auf diesem Weg. Die Frage ist, ob ernste Zeiten jetzt vielleicht diesen Gegenpendel beschwungen, Gegenpendelschwung beschleunigen könnten.
Ja, und die Frage ist auch, ist Donald Trump bereits die Antwort und das Gegenpanel auf eine sehr sanfte Politik eines Barack Obama als Beispiel? Ja, also ist ja auch die Frage, der ist ja nicht als Pendel im luftleeren Raum, sondern das ist ja auch schon die Antwort auf was anderes.
Ja, völlig richtig. Und die beiden Figuren sind natürlich, stehen einander wirklich gegenüber. Was Donald Trump einfach besser verstanden hat, ist, dass die Leute Veränderung wollen. Gar nicht immer quasi konkret was, aber die Leute wollen, dass was passiert. Mhm. Und sie wollen auch sehen, dass etwas passiert. Ja? Und das Gefühl zu vermitteln, die Dinge ändern sich, die Zustände ändern sich. Ob sie sich dann wirklich ändern unter der Oberfläche, das ist ja die entscheidende Frage.
Aber dieser Aktionismus ist gefragt und brüskierer auf der Überholspur, was wir auch im eigenen Land sehen, Stichwort FPÖ-TV und die diesbezüglichen Ankündigungen von Radioformaten und Co. Fallen tatsächlich Parteimedien eher unter Propaganda oder unter Notwehr, weil sie ja immer jaulen, wir kommen in den Öffentlich-Rechtlichen zu wenig und werden zu wenig eingeladen und so weiter? Wie siehst du solche Entwicklungen?
Ich glaube, dass jeder Unternehmer, und wenn man jetzt sagt, die Politik ist auch nur eine eigene Form von Unternehmertum, ein großes Ziel hat, nämlich einen direkten Kommunikationskanal zu seinen potenziellen und tatsächlichen Kunden haben möchte. Der will nicht quasi abhängig davon sein, was Dritte über ihn schreiben, damit er seine potenziellen Kunden, Wählerinnen und Wähler lesen, kaufen und aufnehmen müssen. Das heißt, diesen Instinkt sehen wir bei den großen Konzernen, sehen wir bei den internationalen Institutionen, Organisationen. Die EU macht ja auch nichts anderes, wie versuchen, die Wählerinnen direkt zu erreichen, direkt zu informieren. Und die FPÖ ist einfach wie in vielen anderen Bereichen auch in diesem Bereich marktführend, am innovativsten, auch weil sie das quasi die größten Phantomschmerzen zu spüren glaubte, dass sie mit ihren Themen, mit ihren Botschaften nicht richtig durchdringt bei den klassischen Medien. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist, weil wenn ich mal anschaue, wie wurde Jörg Haider groß über die Cover der großen Magazine.
Ja.
Und das war natürlich ein Business Case auch.
Und über die Linken, muss man auch sagen.
Ein ständiges Reden, dämonisieren, popularisieren, inszenieren der Figur Jörg Haider und seiner Botschaften. So plant er die Übernahme der Regierung, so plant er den Sturz der Regierung. Das ist Haiders Geheimplan, das ist Haiders Fünf-Punkte-Plan. Das haben wir ja jahrelang gesehen und das waren die Mainstream, die klassischen Medien, die diese Partei groß gemacht haben. Das heißt, das ist natürlich eine Erzählung, ein Narrativ der FPÖ, das sich, glaube ich, wissenschaftlich nicht rasend gut umsetzen lässt.
Und dem sie ja selber auf den Leim gehen, weil der Popstar Jörg Haider ist ja was sie in den eigenen Reihen heute tatsächlich auch glauben. Also es ist ja dann irgendwann, wenn man den eigenen Claim, den man produziert, auch glaubt, dann wird es eh ernst.
Er war natürlich ein Popstar. Er hat Politik jetzt auf einem viel niedrigeren Niveau neu erfunden. Er hat gezeigt, Politik muss beweglich sein, inhaltlich, strategisch, kommunikativ von der Inszenierung her. Sie muss etwas ständig Neues bieten. Sie muss dynamisch erscheinen. Also Jörg Haider hat quasi die Politik in Österreich grundlegend verändert und hat ausgestrahlt natürlich in ganz Europa. Er war der Vorläufer einer neuen Art von populistischer Politik und das ist mal völlig unideologisch gemeint. Danach gibt es dann noch die ideologischen Aspekte, aber in der Art und Weise der Inszenierung, der Kommunikation von Politik war Österreich
war das neu.
Eine kleine Bühne für die größere Welt, die das dann übernommen hat und mit Donald Trump haben wir jetzt wieder einen, der das ganz neu macht. Aber Herbert Kickl tickt da anders. Mhm. Herbert Kickl sucht die Inszenierung nicht, zumindest nicht in den klassischen Medien. Diese FPÖ, die wir jetzt haben, ist davon überzeugt und die Tatsachen geben ihr recht, die Wahlergebnisse geben ihr recht. Sie brauchen die klassischen Medien nicht mehr, sie geben keine Interviews, sie kommunizieren direkt über ihre eigenen Kanäle und das übernehmen dann wiederum die klassischen Medien. Also die müssen selbst Medien schauen, um Geschichten teilweise schreiben zu können. Das ist neu, das ist auch ein wirklich besorgniserregender Zustand und zeigt natürlich auch die strukturelle Schwächung der klassischen Medien in ihrer Relevanz für
Aber
Politik.
Aber schwächen die sich nicht zum Teil auch selber? Also ich denke jetzt zum Beispiel an diese Riesendiskussion, die es auch immer wieder unter jungen Publizistikstudenten natürlich gibt, diese Geschichte mit Wolf. Ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, twittert aber seine Privatmeinung. Wolf sieht man mit Professor Filzmaier in den Analysen und dann gehen sie miteinander auf Kabarettgeschichte, der Professor und der Wolf. Sind natürlich schon alles Dinge, wo man junge Menschen, die jetzt vielleicht nicht so mit einem armen Wolf aufgewachsen sind und den nicht mehr so ikonisch sehen, wo man verstehen kann, warum da der eine oder andere Probleme hat und sagt, was soll das?
Und also Probleme vielleicht und wahrscheinlich sogar sicher. Gleichzeitig ist Armin Wolf natürlich eine unglaublich starke Marke. Medien brauchen solche starken Marken und Köpfe. Das ist noch ein unentschiedener Kampf, glaube ich, was für die klassischen Medien wichtiger sein wird. Die Köpfe oder die Medienmarke, die ein klares Image hat. Ich glaube, im Moment werden die Köpfe zunehmend stärker. Mhm. Ich bin ein großer Fan der Redaktionsidee, dass Journalismus als Team, als heterogenes Team gemeinsame Entscheidungen trifft und so auch diese Dinge voraus und vorab diskutiert. Aber es ist einfach Faktum, dass Medien starke Köpfe mit einem klaren Profil erwarten.
Aber ist das nicht auch das Problem, jetzt wieder zurück zur FPÖ, das Problem dieser Personality-Show nach Strache und nach der ganzen Ibiza-Geschichte war dann recht wenig los dahinter. Also immer nur auf die Personalities zu setzen, ist die Frage, ob das hilft all along. Und geht halt auch nur mit einer gewissen Generation, die mit denen groß wird.
Mhm. Ja, wobei wir schon Phänomene erleben, die sich neu erfinden können, wenn man an Bernie Sanders denken, der bei den Jungen in Amerika bei den jungen Linken, muss man natürlich sagen, eine Ikone ist. Man könnte auch sagen, Alexander Van der Bellen hat einen gewissen Sexappeal für Jüngere durch seine großvaterartige Art und Weise der Kommunikation, wie er sich gibt und wie auch inszeniert wird von seinem Team in der Hofburg auf Instagram, Kurzvideos und. Also ich glaube, es ist nicht so holzschnittartig. Ich glaube, man kann da schon Überraschungen haben, aber es ist natürlich, es entspricht der Logik der Digitalisierung. Und die Logik der Digitalisierung besteht in Personalisierung, Polarisierung und dadurch auch Polemisierung.
Aber irgendwo muss die Ethik dann auch noch Platz haben, ne?
Ja, die Ethik, mein Gott, Ethik, ja, finde ich auch. Die Kernfrage, die wichtigere Frage ist, wo findet das Aushandeln von Kompromissen statt? Wenn die Logik des digitalen Diskurses auf Polarisierung hinausläuft, wo findet dann quasi die Konsensualisierung statt? Weil wir haben... Wir brauchen dieses Deal-Making, das jetzt schon fast diskreditiert ist, von Donald Trump und seiner Art der Politik zu machen. Aber tatsächlich ist Politik das ständige Aushandeln von gesellschaftspolitischen, interessenspolitischen Kompromissen. Ja. Und indem wir dann, das ist vielleicht auch ein großes Thema für den Journalismus, die Diskreditierung von Kompromiss als fauler Deal, als Kuhhandel, als hat sich nicht durchgesetzt, ist schwach oder drängt den kleinen Partner an die Wand. All diese Vokabeln sind, glaube ich, all along, so richtig sie im Moment sind, all along kontraproduktiv, weil Kompromiss ist die einzige Möglichkeit, wie wir in einer extrem auseinanderdriftenden, heterogenen Gesellschaft der Vielfalt, auch der unfreiwilligen Vielfalt, quasi gemeinsame Entscheidungen treffen können. Und Medien müssen irgendwie dafür sorgen, oder Gesellschaft muss irgendwie dafür sorgen, dass wir halbwegs zur gleichen Zeit Menschen mit dem halbwegs gleichen Informationsstand über die halbwegs gleichen Themen diskutieren, damit wir dann eine Entscheidung über diese
Sonst
eine Frage machen können.
Absolut. Walter, wie wichtig sind Stimme, Sprache und Rhetorik für dich in deinem Job, generell auch in der Politik? Also als jemand, der die Schule des Sprechens seit 31 Jahren führt, muss ich das natürlich fragen.
Keine Ahnung. Ich bin ein Schreiber. Mhm. Ich finde es ganz entspannend, wenn ich auch kurz einmal innehalten kann bei der Tastatur und einen Gedanken strukturieren kann und nicht live on air quasi fertige Sätze hinaushauen kann, die dann noch ein Subjekt, Objekt, Verb haben und ein paar Ergänzungen und Komma und Bindesätze. Das ist nicht meine große Stärke, muss ich sagen. Aber ich bewundere alle Menschen, die das sehr gut können. Ich betrachte es als Defizit und sollte mich dringend fortbilden.
Es war so schön, dich heute da gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Sing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.